Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Tja, jetzt war schon so viel vom Hirten und der Herde und den Schafen die Rede. Wie geht's Ihnen mit diesem Bild? Ich habe Ihnen 4 Punkte mitgebracht. Den ersten habe ich überschrieben: Hirten, fremde Welt. Tiefgründiges Bild. Ich weiß nicht, was diese Rede vom guten Hirten bei Ihnen so auslöst. Ich denke etwa an alte Bilder, Bilder, wie sie früher in vielen Häusern hingen, oft in den Schlafzimmern. So ein Bild, wie ich es Ihnen mitgebracht habe, vielleicht so ähnlich. Ein mild lächelnder Mann, mit langen Haaren auf einer Wiese, langes Gewand, ein Schäfchen auf den Schultern oder auf den Armen, der gute Hirte. Ziemlich süß und gefühlvoll. Ich denke aber auch an die Schafherden, die früher so 1 bis 2 Mal durch das Dorf zogen, in dem ich aufgewachsen bin. Als Kind fand ich das toll, solche Herden zu beobachten, zu sehen, den Schäfer mit den Schafen und mit den Hütehunden dabei. Ich denke aber auch an Urlaub in südlichen Ländern, wo man, wenn man über Land fährt, hier und da Herden begegnet. Manchmal stehen sie auf der Straße und man kommt erst nach einiger Zeit weiter. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, das fand ich ziemlich cool. Das fand ich so die besondere Herde. Ja, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Die Hirten sitzen im Schatten und die Ziegen toben durch den Baum. Und wenn ich so an Gemeinde denke, dann sind wir doch eher so, oder? Ja. Beim Hirten und der Herde, da kommt auch schnell so ein bisschen Romantik auf. Hirtenmusik, Weihnachtsoratorium, Messias, schöne Flötenmusik, harmonische Klänge, vor dem geistigen Auge entsteht ein Lagerfeuer. Manche kennen noch die Sprüche von Sanso, weicher Schäfchenwolle. Ist das das, worum es geht? Ein bisschen schönes Gefühl auslösen? Vielleicht sind auch welche hier, die sagen, jetzt gehe ich schon mal zum Gottesdienst und dann muss ich mich hier noch als Schaf beschimpfen lassen. Denn das ist ja leider so, dass im Deutschen in unserer Vorstellung sich der Begriff Schaf eigentlich unweigerlich mit dem Wort dumm verbindet. Weder Beschimpfung noch Romantik ist das, was eigentlich gemeint ist. Ich habe überlegt, kann man dieses Bild, was die Bibel verwendet vom guten Hirten, eigentlich mal versuchen, mit einem anderen, neueren Vergleich zu erklären. Aber ich habe den Eindruck, es geht nicht. Selbst die Volksbibel, die an vielen Stellen für alte Bilder versucht, neue einzuführen, hat an der Stelle es nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil einfach doch uns nichts anderes übrig bleibt, als uns nochmal versuchen reinzudenken in die Welt der Hirten und der Herden, weil das, was damit gesagt wird, doch sehr deutlich mit diesem Bild verbunden ist, sodass wir da nicht drum herum kommen. Vielleicht gibt es ja unter uns auch noch Leute mit Hüteerfahrungen. Wer von Ihnen hat in Jugendzeiten schon mal Tiere gehütet ohne Zaun? Wenigstens noch ein paar, genau. In Schwenke waren es mehr heute Morgen, obwohl wir da weniger waren, aber da waren noch mehr dabei, die das mal früher gemacht haben. Die Rede vom Wolf, der in unserem Text vorkommt, ist jetzt eigentlich für unsere Breiten erst wieder eine neuere Erfahrung. Die gab es wahrscheinlich in den Jugendzeiten nicht, so lange ist es nicht her. Der König David spricht, als er Goliath besiegt oder besiegen will und sich alle Soldaten, die ausgebildet sind, verdrücken, Vor dem König sagt er, als Kirte habe ich mit Bären und mit Wölfen gekämpft, und mit Bären und Löwen. Warum sollte ich vor dem hier meinen Kopf einziehen? Worum geht es in diesem Bild? Im Altertum gab es dieses Bild sehr häufig. Es wurde benutzt, auch zum Beispiel, wenn Könige darüber redeten, wie sie ihr Amt verstanden. Zitat: Zerstreute sammeln, gerecht regieren, für Schwache sorgen. Das nicht schöne Worte, wenn ein Herrscher das wirklich ernst nimmt? Leider war es so, dass die Völker, deren Könige sich gerne als Hirten bezeichnen ließen, oft ganz andere Erfahrungen machten. Sie fühlten sich mehr gemolken, geschoren und geschlachtet. Da war wenig von Sammeln, von Weiden, Versorgen, Schützen. Und an der Stelle kann man vielleicht schon auch mal einen Blick auf heute werfen, weil ich glaube, dass sich da das nicht so sehr verändert hat. Ein guter Hirte, und ich versuche jetzt mal zu übersetzen, ein guter Chef, ein guter Politiker, ein guter Verantwortungsträger, ob er das ist oder ob er ein schlechter ist, entscheidet sich daran, ob er ständig nur die eigenen Ziele verfolgt, sich selbst weidet, selbst möglichst gut rauskommen will, oder ob er die Herde im Blick hat, die Menschen, für die ihm Verantwortung übertragen ist oder ihr. Hab auf dem Weg nach Schwenke heute Morgen gehört, dass heute Tag des Buches ist. Von daher müssen wir eine Literaturempfehlung machen. Ich habe in den letzten Wochen als Hörbuch ein Buch gehört, durch das ich mich als junger Mann schon mal in kleiner Schrift durchgekämpft habe. Ein spannendes Buch, weil es um einen König geht. Es heißt Der Vater und ist geschrieben von Jochen Klepper, von dem auch manche Lieder in unserem Gesangbuch zu finden sind, der in schwierigen Zeiten des Dritten Reichs manche seiner Werke geschrieben hat. Und der schreibt ein Buch über Friedrich Wilhelm I., den Vater des alten Fritz. Und er wird genannt der Soldatenkönig. Und es hat mich neu gepackt und beeindruckt, auch wenn die Sprache dieses Buches etwas sperrig und etwas schwierig ist, aber es lohnt sich, da mal reinzuhören. Wie jemand, der tief im christlichen Glauben verwurzelt ist, zum König eines armen Landes wird. Und dann unter Einsatz all seiner Kraft und eigentlich seines ganzen Lebens versucht, dieses Land zu entwickeln. Gegenden zu bevölkern, wirtschaftlichen Aufschwung zu schaffen, Glaubensflüchtlinge aufzunehmen aus Salzburg und anderen Regionen in Europa, ihnen eine neue Heimat zu geben. Interessanterweise jemand, der vor allem auch aufgerüstet hat, Soldaten rekrutiert hat, der aber so wenig gekämpft hat wie kaum jemand. Und der versuchte, den Frieden zu wahren. Und ich dachte, ja, das ist schon auch für mich ein Beispiel, dass auch Verantwortung für einen großen Bereich in guter Weise passieren kann. Selber weiden, selber groß rauskommen, die anderen aussaugen, notfalls sogar ihnen das Fell über die Ohren ziehen oder für die Herde da sein. Im Alten Testament findet sich dieses Bild an vielen Stellen, angewendet auf die Könige Israels, angewendet aber auch auf die anderen Verantwortungsträger, politischen und religiösen. Und meistens ist es kritisch gesehen. Die Propheten, besonders Hesekiel und Jeremia, müssen die schlechten Hirten des Volkes hart kritisieren. Hesekiel 34, ein ganzes Kapitel, das von diesem Bild geprägt ist und wo Hesekiel dann sagt, Ihr schlechten Hirten, ihr seid mehr Diebe und Räuber. Aber Gott wird sich das nicht gefallen lassen. Gott wird euch zur Rechenschaft ziehen. Und dann wird Gott selbst sich um seine Herde kümmern. Und er wird das tun, indem er nochmal einen Hirten bestimmt, der so sein wird, wie es König David war, ein guter Hirte. An vielen Stellen, mehreren Stellen des Alten Testaments taucht dieser Wunsch auf, noch einmal ein guter Hirte. Schon Mose betet, als es um seine Nachfolge geht, in 4. Mose 27, der Herr, der Gott des Lebensatems für alles Fleisch, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen auszieht und vor ihnen einzieht, der sie hinausführt und hineinführt. Die Gemeinde des Herrn soll nicht sein wie Schafe und Ziegen, die keinen Hirten haben. Die Sehnsucht nach einem guten neuen Hirten. Zunächst wird dieses Wort dann im Fortlauf der Bibel durch einen Mann ausgefüllt, der auch ein guter Hirte seines Volkes wird. Sein Name ist Josua. Das Interessante ist, wenn man den Wortstamm des Namens Josua nimmt, dann ist das der gleiche Wortstamm wie der Name Jesus. Gott hilft, Gott rettet. Und so wird auch diese Stelle, dieses Gebet und dieser Mann, der es dann zunächst erfüllt, zu einem Hinweis auf den späteren, besonderen Hirten. Jahrhunderte später lebt er, Jesus. Und er sieht, wie auch in seiner Zeit schlechte Hirten am Werk sind, die nicht für die Herde sorgen, sondern auf ihren eigenen persönlichen Vorteil bedacht sind. Sie benehmen sich wie Diebe und Räuber, sie versuchen sich zu bereichern, sie fügen ihrer Herde Schaden zu. Und dann nimmt Jesus sozusagen diesen alten Auftrag an, der gute Hirte zu sein. Er ist bereit, der zu sein, durch den Gott jetzt seine Herde sammelt, sich kümmert. Und man könnte es vielleicht so formulieren: Ihr sehnt euch nach Leben. Ihr sehnt euch danach, dass verantwortliche Menschen euch gut leiten und dafür sorgen, dass ihr leben könnt. Ihr sehnt euch nach guten Hirten und erlebt schlechte. Der gute Hirte, das bin ich. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus von sich. Und man muss es genau anschauen. Er sagt nicht, ich bin ein guter Hirte. Einer unter vielleicht vielen anderen. Nein, der. Man könnte auch übersetzen, der einzig wahre Hirte. Ein hoher Anspruch, mit dem Jesus hier auftritt. Die Ich-Bin-Worte bei Jesus haben meistens einen ziemlich hohen Anspruch. Aber es gibt auch Dinge in den Versen, die wir eben gehört haben, die ich jetzt gerne noch einmal gemeinsam anschauen will, die zeigen, wodurch dieser Anspruch gedeckt ist. Wie ist denn Jesus dieser gute Hirte? Erstes Stichwort, der gute Hirte Jesus, das ist der, der mit dem Wolf kämpft. Ich habe es immer noch nicht geschafft, den Film zu sehen, der mit dem Wolf tanzt. Ich weiß nicht, ob das auch passen würde, aber Jesus ist der, der mit dem Wolf kämpft. Was wahrscheinlich manchen unter uns vielleicht in Zukunft ja auch bevorsteht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Der Wolf zerreißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Wer Luther-Übersetzung liebt und kennt, der weiß, dass hier das Wort Mietling steht. Als Kind habe ich das nicht verstanden, was ein Mietling ist. Aber das ist eben ein bezahlter Knecht. Heute würden wir in anderen Bereichen vielleicht von einem Legionär sprechen oder von einem, der halt fürs Geld arbeitet, aber dem auch der Verein dann nicht so entscheidend ist, in dem er spielt, sondern dann gehe ich halt woanders hin, wenn ich da mehr kriege. Kennen wir, oder? Aber doch auch irgendwie verständlich, oder? Was kriegten die damals wahrscheinlich für einen Hungerlohn als gemietete Hirten? Und dafür soll ich dann unter Einsatz meines Lebens mit dem Wolf kämpfen? Wenn es dann entscheidend wird, zieht man zurück. Sagt Jesus, so bin ich nicht. Das ist doch anders, wenn man der Besitzer ist und wenn damit mit dieser Herde das ganze eigene Wohlergehen verknüpft ist, weil wenn diese Herde zerstört und zerrissen wird, dann ist die Lebensgrundlage weg. Natürlich waren solche Hirten anders engagiert, denen die Tiere selbst gehörten. Andererseits, wenn sie dann wirklich den letzten Kampf riskierten und verloren, wenn sie selbst zerrissen wurden und dabei starben, dann war doch alles verloren. Alles, auch die Herde. Und wir merken, wie Jesus hier ein Bild gebraucht aus seiner Lebenswelt und doch es schon hier an dieser Stelle verändert, aufbricht. Und das ist oft in Geschichten, die Jesus erzählt, so, dass wenn man sie ganz normal erzählen würde, sind sie Geschichten aus dem Leben. Aber das Spannende ist eigentlich, wo Jesus dann immer wieder mal ausbricht, überraschend Dinge erzählt, die anders sind. Und so sagt Jesus hier, ich riskiere mein Leben nicht nur, sondern ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Eigentlich alles verloren. So dachten die Menschen ja damals auch, als Jesus von den wilden Tieren zerrissen wurde, von den wilden Menschen verurteilt, verhöhnt, ans Kreuz geschlagen, vernichtet. Alles verloren. Und die Herde, die Jünger, sitzen in der verschlossenen Türen verstreut und bibbern vor Angst, dass es ihnen jetzt an den Kragen geht. Ja, eigentlich so, aber Jesus sagt, nein. Ich gebe mein Leben hin für die Schafe und das ist der Sieg. Durch seine Hingabe am Kreuz hat Jesus den Wolf besiegt, den Bösen und alle Bösen und alles Böse. Die Sünde, das, was unser Leben immer wieder zerstört, kaputt macht, unseren Egoismus, unser Neid, unser Meinen, wir können schon selbst auch ohne Gott, unser Misstrauen Gott gegenüber, wie auch immer man Sünde beschreiben will, all das hat Jesus auf sich genommen, alles Kaputte, alles Zerstörte, auch meines Lebens, und hat als der gute Hirte sich diesem Kampf gestellt, ist dabei gestorben und dabei hat er den Wolf besiegt. Was für ein Hirte, der wirklich bereit ist, für seine Herde alles zu geben. Und wir müssen nicht mehr dran kaputt gehen, an dem Schlechten unseres Lebens und dieser Welt. Einem solchen Hirten kann man doch vertrauen. Wir sind immer misstrauisch oft gegenüber denen, die sich als Hirten geben, aber diesem Hirten kann man vertrauen. Der zieht uns nicht das Fell über die Ohren. Der will schenken. Leben. Leben geben mit einer besonderen Qualitätsmarke. Qualitätsmarke Ewigkeit. Ewigkeit ist in erster Linie ein Qualitätsbegriff. Leben mit Gott. Das jetzt und hier schon beginnt in seiner Nähe und Gegenwart, das aber dann auch hält für alle Zeiten, das nie mehr abbricht, nicht mal im Sterben. Und darum ist Ewigkeit auch etwas, was Dauer angibt, nicht mehr zerstörbar, unzerstörbar. Und nichts und niemand darf uns dieses Leben mehr streitig machen, wenn wir es uns von diesem guten Hirten schenken lassen. Jesus, der gute Hirte, der mit dem Wolf kämpft. Dritter Gedanke, der gute Hirte Jesus, das ist der seine Schafe kennt. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen kennen mich, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Zwischen dem guten Hirten Jesus und seinen Schafen, seiner Herde, besteht eine enge Beziehung. Er kennt sie mit Namen durch und durch. In der Bibel meint kennen mehr als ich weiß den Namen. Mehr als ich kenne das Gesicht, ich habe den schon mal gesehen. In der Bibel meint kennen immer, es besteht da eine innere Beziehung. Eine Herzensbeziehung. Dann kenne ich erst jemanden und selbst etwas, wenn ich dazu eine innere Beziehung habe, wenn es mir wichtig ist, wenn ich etwas liebe, erst dann kenne ich es. Es scheint damals so gewesen zu sein, dass verschiedene Herden über Nacht oft zusammengestellt wurden. Vielleicht sogar das ganze Dorf einen großen Sammelplatz hatte, wo alle Herden zusammenkamen. Dann brauchte man nachts weniger Leute, um diese Herden zu bewachen, als wenn jeder selber drauf aufpasst. Und wenn dann der neue Tag kam, dann kamen die Hirten. Und dann riefen sie ihre Tiere mit Namen. Damals hatten alle Tiere vermutlich noch einen Namen. Aber die Tiere kannten auch die Stimme des Hirten. Und aus dem Durcheinander, alles durcheinander, entstanden dann um die einzelnen Hirten herum ihre jeweiligen Herden. Man kennt die Stimme seines Hirten. Das ist das Bild, was Jesus hier aufnimmt und sagt, so ist das bei mir und den Menschen, die zu mir gehören, auch. Ich kenne sie. Und ich kenne sie nicht nur ein bisschen, sondern durch und durch. Wie heißt auch das Lied, was wir gerne singen? Ich danke dir dafür, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich denke ja manchmal, die Leute finden mich nur deswegen nett, weil ich alles vor ihnen habe bis jetzt verstecken können, was an mir nicht nett ist. So gehen wir als Menschen öfter miteinander um. Nicht zu viel zeigen, die dunklen Seiten müssen die anderen nicht wissen. Das, bei Jesus ist es anders. Er kennt uns wirklich, wie wir sind, auch die dunklen Seiten, und er hat uns lieb. Er kennt uns, hat eine Beziehung, eine innere Herzensbeziehung zu uns, und wir sollen sie auch zu ihm haben und dürfen sie haben. Und deswegen in diesem Begriff, meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie hören auf mich und sie folgen mir, steckt diese ganze Beziehung zu Jesus drin. Das zum Glauben finden, anfangen ihm zu vertrauen, sein Leben wirklich in seine Hand zu geben. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt anfangen würden, mal zu berichten, dann könnten einzelne, viele unter uns das berichten, wie sie irgendwann mal, vielleicht zum ersten Mal, die Stimme des guten Hirten herausgehört haben aus allen anderen Stimmen ihres Lebens. Vielleicht in einem Gottesdienst. Vielleicht, dass sie auf einmal aus unter allen Liedern der Predigt, den Lesungen merkten, jetzt reden da nicht nur Menschen, sondern jetzt redet Gott zu mir. Jesus, der gute Hirte, nimmt mit mir persönlich Kontakt auf, redet zu mir in mein Leben hinein. Das gilt jetzt mir, nicht den neben mir. Den vielleicht auch, aber mir erstmal. Und das Schöne ist, das kann jederzeit sein. Das kann heute hier in diesem Gottesdienst passieren. Und das kann jederzeit passieren, dass wir die Stimme dieses Hirten zum ersten Mal hören. Und Gott sei Dank kann man sie ab dann auch immer wieder hören. Und es geht darum, dass wir in unserem Leben diese Stimme hören. Irgendwann zum ersten Mal und dann immer wieder. Und dass wir lernen, sie immer besser auch zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, die es in unserem Leben sonst noch gibt. Er ruft mich, er will mich bei sich haben, er versorgt mich. Wie schön, wenn das auch heute Morgen hier im Gottesdienst passiert oder passieren würde, dass Menschen diese Stimme hören. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Sie gehen hinter mir her. Der Hirte geht vor und die Herde folgt ihm, weil sie wissen, da wo er hingeht, den Weg kann man gehen. Der sucht uns keine Wege, wo wir letztlich abstürzen. Und wenn es gefährlich wird, dann sorgt er dafür, dass wir da irgendwie durchkommen. Jesus, der seine Schafe kennt. Und das Letzte, der gute Hirte Jesus, der seine Herde sammelt. Jesus sammelt. Und das ist etwas, was man typisch immer wieder wahrnehmen kann. Wenn man die Geschichten liest von Jesus, dann hat er eigentlich immer Leute um sich. Es sei denn, er geht mal nachts auf den Berg zum Beten, um alleine mit Gott zu sein, mit dem Vater zu sein. Aber sonst hat Jesus immer Menschen um sich und eigentlich ist er immer am Sammeln. Menschen, die bei ihm diese Stimme des guten Hirten hören. In seiner Zeit, bei Jesus damals, waren das eigentlich alles Leute aus dem Volk Israel. Man könnte sagen, die kamen alle aus dem gleichen Stall. Die hatten den gleichen Stallgeruch, die mochten die gleichen Lieder, die hatten ähnliche Wertvorstellungen und ähnliche Lebenserfahrungen. Das war relativ homogen. Aber man kann auch an Jesus sehen, seine Herde ist ihm nie groß genug. Die 12, seine engsten Freunde und Jünger und Nachfolger, die waren ihm nicht genug. Deswegen gab es um sie herum einen Kreis von 70. Aber auch die waren Jesus nicht genug. Er wollte mehr. Und dann gibt es schon einzelne Menschen aus anderen Völkern. Einer ist uns bekannt als der Hauptmann von Kapernaum, ein römischer Offizier, der schon zum Glauben an Jesus kommt, ihm vertraut. Eine verzweifelte ausländische Mutter, die für ihr Kind bei Jesus bettelt und bittet, bis er sich kümmert. Oder dieser Mann vom anderen Ufer des Sees Genezareth, da wo die Juden am liebsten gar nicht hingingen und wo es ihnen grauste, weil man da Schweine hielt. Und das waren schreckliche Tiere für die Juden. Und Jesus kommt hin und dann ist da einer, der die Schweine hütet, der aber sonst auch noch große Probleme in seinem Leben hat und von bösen Dingen besetzt und fremdbestimmt wird. Und Jesus macht ihn frei. Und er wird zu einem, der Jesus folgt. Schon so Beispiele. Und dann sagt Jesus, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Sie werden meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, was heißt das denn? Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, die ganze Welt. Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Nationen, Stämmen, was auch immer man für Unterscheidungen treffen will. In der einen Herde bei Jesus. Jesus will seine Herde vergrößern, er will auch heute sammeln. Menschen aus der ganzen Welt, eine Herde aus allen Völkern. Und ich finde es schön, wenn man sich klar macht, dass wir davon in jeder Gemeinde und auch in unserer Gemeinde immer schon ein bisschen was erleben kann. Es gibt immer noch mehr, als man schon hat, aber auch heute Morgen sind wir doch als unterschiedliche Leute hier zusammen. Halveraner und Zugezogene, Sauerländer und Nicht-Sauerländer, Leute aus Halfa, Kirspe, Brügge, ich weiß nicht, ob Breckerfeld. Und haben an den Geräten sowieso Leute aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands. Zu unserer Gemeinde gehören Menschen aus dem Iran, aus Indonesien. Jemand aus Marokko. Schwaben und solche aus dem Ruhrgebiet und einer aus Wittgenstein. Und wie auch immer wir das sagen sollen. Und dann sind wir zusammen als Leute, die verschiedene Lieder mögen. Die einen mögen eigentlich nur Lobpreislieder, andere eigentlich nur Choräle und alles, was dazwischen gibt, gibt es auch noch. Manche lieben E-Gitarre, Bass und Schlagzeug, andere eigentlich doch eher die Orgel. Eine Herde aus unterschiedlichen Stellen, Stallgerüchen prägen, Geschmäckern. Leute, die Schalke mögen, schlimmer noch Bayern, Mönchengladbach oder Dortmund. Dann ist da einer, der hält zu Bochum und sogar einer zum HSV. Lauter unterschiedliche Stallgerüche. Und Jesus will aus all diesen Unterschieden eine Herde machen, weil das Entscheidende nicht ist, was wir sonst gut finden und was uns sonst noch wichtig ist, sondern dass Jesus uns wichtig ist, dass wir eine persönliche, innere Vertrauens- und Liebesbeziehung zu ihm haben. Und das fordert uns heraus. Wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, rechtzeitig dafür zu werben. Es lagen einige Hefte aus. Es gab jetzt wieder während des Ramadan 30 Tage Gebet von der Allianz initiiert für die islamische Welt, weil auch Menschen, die dem Islam angehören, von Gott geliebt sind. Und Jesus möchte, dass sie seine Stimme hören. Dafür beten, dass auch Menschen aus anderen Ländern und Bevölkerungen Jesus kennenlernen. Darum geht es auch für uns. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, auch in Halver, in unseren Nachbarschaften, in unseren Ortsteilen. Überall gibt es Menschen, die die Stimme dieses Hirten noch nie wirklich gehört haben. Lasst uns für sie beten. Lasst uns beten, dass Jesus weiter seine Herde sammelt und uns zeigt, wo er uns daran beteiligen will. Und wie er die sammelt, die will er dann beschenken und zum Ziel führen. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals mehr zugrunde gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, weil sie niemand aus der Hand des Vaters reißen wird, weil der stärker ist als alles. Ist das nicht gut, diese Perspektive? Die Herde, die Jesus sammelt mit dem großen Ziel Ewigkeit, das jetzt schon anfängt, Leben mit dem Qualitätssiegel Ewigkeit und dann die große Gemeinde vor ihm einmal versammelt aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Lasst uns auf seine Stimme hören. Lasst uns lernen, diese Stimme immer besser noch aus all den anderen Stimmen, die um uns herum sind und manchmal in uns drin, herauszuhören, auf ihn zu hören und dann immer wieder Schritte gehen, weil wir ihm folgen. Ich möchte beten. Jesus, du bist der gute Hirte, vergleichbar mit keinem anderen. Und darum wollen wir dir folgen, weil wir wissen, dass das gut ist, dass du für uns sorgst, uns beschützt, uns auf guten Wegen führst, auch wenn sie manchmal schwierig erscheinen. Danke, dass du der gute Hirte bist, aber nicht nur für uns, sondern es sein willst auch für die anderen. Und darum bitten wir dich, dass es auch bei uns hier immer weiter passiert, dass du deine Herde sammelst, Menschen einlädst, Menschen gewinnst in ihren Herzen und mit ihrem ganzen Leben. Jesus, wir wollen deine Stimme hören und dir folgen. Amen.